Guten Morgen. Wie gut tut es doch, gemeinsam Gott loben zu können. Ich koche gern und ich probiere auch sehr gern neue Rezepte aus. Auch mal mit etwas exotischeren Gewürzen. Trotzdem darf in der Regel eins nicht fehlen, Salz. Es gibt dem Gericht den letzten Pep und rundet es ab. Und obwohl es im Verhältnis zu dem Gericht oft ganz wenig ist, nur oft verschwindet wenig, ohne Salz schmeckt das Essen häufig fad. Und Salz ist auch das, was in meiner Küche selten ausgeht. Sonst passiert mir schon mal, dass das fehlt. Vor vielen Jahren zog ich nach Nachtsheim. Und die meisten kennen das, glaube ich, ein ziemlich kleines Dorf in der Eifel am Rande des Nichts, wie man so sagt. Und ich kam dann mal abends ziemlich spät nach Hause, so kurz vor Mitternacht, und ich steckte den Schlüssel ins Schloss der Haustür und in dem Moment gingen alle Straßenlaternen aus. Das kennt man in Andernach nicht. Aber in Nachtsheim passiert das, um 12 ist Duster. Und da machte der Ort seinem Namen wirklich alle Ehre. Es war stockdunkel. Und ich war ziemlich froh, als ich die Tür offen hatte und im Haus das Licht anmachen konnte. Noch beeindruckender finde ich es, wenn im Dorf mal Stromausfall ist. Das kann ja mal passieren, dass in den Straßen, in denen man lebt, im Dorf, in der Stadt, der Strom ausfällt. Und es kann schon ganz schön angsteinflößend sein, wenn wirklich alles dunkel ist und man erst mal mühsam eine Kerze oder eine Taschenlampe suchen muss und die anzünden muss, um überhaupt ein bisschen Licht zu haben. Und wie wohltuend dann selbst das Licht einer kleinen Flamme in dieser Dunkelheit sein kann. Und auch jeder, macht ihr wahrscheinlich nicht, ich mache das schon mal, der nachts das Licht nicht anmacht und dann im Dunkeln durch die Wohnung irrt und auf das ein oder andere liegen gebliebene Spielzeug oder auf den Kater tritt, der ist ganz froh, wenn das Licht angeht. Licht ist eine segensreiche Erfindung. Sowohl Salz als auch Licht haben eine durchdringende Wirkung. Beim Salz merkt man das dann, wenn man zu viel dran macht. Und vielleicht ist das der Grund, warum Jesus diese beiden Dinge in der Bergpredigt nutzt, um seinen Jüngern ihre Aufgabe in der Welt deutlich zu machen. Der Text der heutigen Predigt steht in Matthäus 5, in den Versen 13 bis 16. Und ich lese ihn nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Ihr seid das Licht, das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Stelle kennen die meisten von uns. Ich möchte einfach zunächst mal gucken, zu wem sagt Jesus das? An wen sind diese Worte gerichtet? Der Text steht in der Bergpredigt und Jesus spricht direkt zu seinen Jüngern. Was waren das für Menschen, mit denen er da unterwegs war? So ein bisschen haben wir sie ja auch kennengelernt in den vielen Bibeltexten, die wir über sie gelesen haben. Sie waren schwer von Begriff. Gerade erst hatten sie erlebt, wie Jesus Blinde und Gelähmte heilte. Und als Jesus ihnen dann sagte, wir müssen aber den Menschen auch was zu essen geben, diese Menschenmenge von 5000 Menschen, da fragen sie, wie soll das denn gehen? Wir haben doch nicht genug. Das reicht doch gerade für uns selbst. Und Jesus fragt, habt ihr immer noch nicht verstanden? Vielleicht würde ich sagen, du Dösbadel, kannst du das nicht begreifen? Hast du nicht gesehen, was ich gemacht habe? Und Jesus sagt auch, habt ihr immer noch nicht verstanden? Die Jünger waren schwer von Begriff. An einer anderen Stelle erklärt Jesus ihnen, was vor ihm liegt. Er erklärt ihnen seinen Leidensweg, dass man ihn gefangen nehmen wird, dass man ihn umbringen wird und auch von der Auferstehung. Er erzählt ihnen davon, damit sie wissen, was passieren wird und nicht vollkommen überrascht sind. Und was machen die Jünger? Vielleicht weiß es der ein oder andere noch. Sie unterhalten sich darüber, wer der Ranghöchste ist. Wer auf der Rangliste ganz vorne steht, das ist ihnen in dem Augenblick ganz nah und wichtig. Und eigentlich haben sie gar nicht richtig zugehört, was Jesus ihnen erzählt hat. Maria Magdalena war eine Frau, die Jesus von Dämonen befreit hat. Und dann dient sie ihm, indem sie für ihn die Rechnung bezahlt, für ihn und seine Jünger. An einer anderen Stelle war Jesus mit seinen Jüngern in einem samaritanischen Dorf. Und dort wurden sie abgelehnt. Und Jakobus und Johannes ärgerten sich so sehr, dass sie sagten, lass doch Feuer vom Himmel fallen, mach sie platt. Die haben das doch nicht besser verdient. Und Jesus muss sie erst einmal zur Raison rufen. Nicht zu vergessen Petrus, der dem Soldaten in seiner Impulsivität ein Ohr abschlug. Oder auch Thomas, dem es sehr schwer fiel zu glauben. Zusammenfassend kann man sagen, die Jünger waren Menschen wie du und ich. Sie waren ungelehrte und einfache Leute. Sie hatten keine höhere Schule, keine erstklassige Ausbildung, kein ganz besonders vornehmes Elternhaus. Sie hatten auch keine vielleicht so bedeutenden Jobs. Sie saßen nicht an den Schalthebeln der Macht. Und die nennt Jesus Salz und Licht der Erde. Diese einfachen Menschen, die es oft nicht packen, die für vieles zu dumm sind, viel in der Vergangenheit erlebt haben und getan haben, was nicht in Ordnung war, die ein ausgeprägtes Ego haben, das ihnen manchmal ganz schön Probleme macht. Sie haben ihre Macken und diese Leute nennt Jesus Salz und Licht der Erde. Sie hätten vielleicht kein Bewerbungsgespräch mit den Anforderungen, die wir heute haben, geschafft. Und dennoch nennt Jesus sie Salz und Licht. Warum? Wieso? Weil sie zu ihm gehören, weil sie zu Jesus Christus gehören, weil sie seinen Namen tragen. Dazu möchte ich eine kleine Episode erzählen. Pablo Picasso wollte sich einmal einen Mahagonischrank für sein Schloss in Südfrankreich bauen lassen. Also ging er zu einem Tischler, um sich den Schrank bauen zu lassen. Um dem Handwerker zu zeigen, wie der Schrank denn werden sollte, zeichnete er eine Skizze. So soll der Schrank aussehen, wenn er fertig ist. Und dann fragte er den Tischler, was kostet das denn? So ungefähr. Nichts, sagte der Tischler. Signieren Sie einfach die Skizze. Die Skizze ist für den Tischler wertvoll, weil sie Picassos Namen trägt. Und die Jünger sind wertvoll, weil sie Jesu Namen tragen. Deshalb sind sie Salz und Licht. So ist das ja alles schon ziemlich lange her. Aber welche Konsequenzen hat das für uns heute? Zunächst würde ich mal behaupten, wir können uns nach dem, was wir gehört haben, nicht rausreden. Argumente wie, ja, die Jünger, das waren tolle Männer, ganz dicht bei Jesus und fest im Glauben und im Charakter. Die konnten das. Aber ich erinnere euch dran, die Jünger waren Menschen wie wir, wie du und ich. Kanten und Ecken, mit Macken, egoistisch, ängstlich, begriffsstutzig, kleinlich. Ihr könnt euch das aussuchen, was zu euch am besten passt. Wenn also Jesus zu seinen Jüngern damals sagte, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann gilt das für uns heute noch ganz genauso. Für alle, die in seiner Nachfolge stehen. Für alle, die seinen Namen tragen. Lasst uns einmal gucken, was Jesus da eigentlich gesagt hat. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt doch, ihr seid nicht zuallererst für euch selbst da, sondern für die Welt, für die anderen, für die Menschen um euch herum. Und das gilt für jeden Christen im Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen dürfen, nicht uns selbst nur als Mittelpunkt sehen. Es geht nicht darum, dass ich, dass ihr oder dass wir uns als Gemeinde möglichst wohlfühlen, so als Kuschelgemeinde, ist ja auch schön. Darum geht es nicht. Wir haben einen ganz klaren Auftrag in der Welt und der ist es, Salz und Licht in diese Welt zu bringen, Gottes Werk auf dieser Erde zu tun. Und das will Jesus auch in dieser Stadt, in unserer Umgebung tun, da wo wir leben. Und er tut das durch impulsive, ungeduldige Menschen, durch Menschen, die eine Vergangenheit haben, durch Menschen, die es immer mal wieder nicht begreifen und nicht packen oder die glauben, sie hätten eine gute Idee, was sie jetzt Jesus mal vorschlagen müssen. Menschen, die egoistisch sind oder auch vielleicht eine in unseren Augen unzureichende Bildung haben. Er tut das auch durch Menschen, die schüchtern sind, denen es schwerfällt, auf andere zuzugehen. Durch Menschen eben. Und er sagt, ich bin mit euch. Ihr seid Salz und Licht für diese Erde. Da, wo ihr seid, für Andernach, für mein, für die Menschen, mit denen du jeden Tag zu tun hast. Das Zweite, er sagt, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, ihr seid. Du bist, hier steht nicht, das sollt ihr mal sein. Aber dazu müsstet ihr jetzt erst noch ein paar Kurse belegen. Das Angebot ist ja groß genug. Dann musst du endlich mal meine Gebote halten, und zwar nicht mal, sondern ständig oder zumindest mal eine ganze Weile im Stück. Du müsstest dich auch ein bisschen besser in der Bibel auskennen oder regelmäßiger daran lesen, und mutiger solltest du auch sein. Und überhaupt, gib dir mal ein bisschen Mühe, dann kannst du das auch werden. Das steht da nicht. Da steht, ihr seid, du bist. Das ist wie eine Ernennung. Ab heute bist du mein Kind und ab heute bist du Salz und Licht der Welt. Und es ist eine Ermächtigung. Und du bist es überall, ich sage das nochmal, in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft, da wo du wohnst, in der Familie, in der Ehe, überall. Ein Pastor, dessen Namen ich leider nicht kenne, sagte einmal, Christen sind die erste Bibel, die andere lesen können. Sie verbreiten den Geschmack von Gottes Reich. Sie bringen Licht in eine finstere Welt. Wer ihnen begegnet, ahnt etwas von Gottes Liebe. Der eine merkt, ah, so ist das Reich Gottes. Ein anderer sagt, so schmeckt Gottes Liebe. Menschen können erfahren, so ist das mit Gott. Er wird fertig mit unserer Vergangenheit, ganz gleich wie sie aussieht. Er lässt sich nicht beirren von unserem Egoismus. Er ist stärker als unsere Krankheit. Er sortiert Menschen nicht nach dem Intelligenzquotienten. Er vergibt Schuld, ganz gleich wie groß sie ist. Er hat ein Herz für Menschen, die überfordert sind, möchte aus den Gefängnissen der Sucht befreien und er wendet sich nicht enttäuscht ab, wenn es mal nicht so läuft, wie erwartet. All das sollen und dürfen Menschen sehen, wenn sie Christen erleben. Christen, die Jesus zu Salz und Licht macht. Das ist ganz schön groß. Und wenn diese Menschen dann anfangen, Jesus zu vertrauen, diese Menschen, die Christen erleben, die vielleicht uns als Christen erleben, dann ist es unsere Aufgabe, für sie da zu sein, sie aufzufangen und zu begleiten. Und vielleicht sind das nicht die einfachsten Menschen. Aber lernen wir von Jesus. Er stellt keine Bedingungen. Die Ernennung und Ermächtigung von Jesus sollen zu etwas führen. Und dazu braucht es eine dreifache Öffnung. Öffnet eure Herzen. Wir sollen für uns, für die Wahrheit, die Jesus uns über uns selbst sagt, öffnen. Und das heißt, wir fangen auch an zu danken, dass wir Salz und Licht sind. Und öffnen uns dafür und sagen, wenn du mich gebrauchen willst und wo immer du mich gebrauchen willst, bin ich bereit. Und ich weiß, dass sich das viel leichter ausspricht, als zu tun. Das heißt, ich will deine Liebe ausstrahlen und in dem authentisch sein. Ich will echt sein, wenn Menschen mich kennenlernen. Und ich will, dass Menschen, die mich kennenlernen, neugierig auf Gott werden. Und es liegt Gott etwas an unserer Offenheit. Abraham wurde gesegnet und er konnte sich öffnen, indem er glaubte und aufbrach. Maria wird berufen, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Und sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. und sie stellt sich zur Verfügung. Die Jünger werden berufen und sie folgen Jesus. Sie sind bereit und offen für die Weggemeinschaft mit ihm. Jesus ernennt und ermächtigt uns. Und unser Umfeld kann mit uns anders aussehen als ohne uns. Und das nicht nur durch ein paar besondere Gottesdienste, sondern dadurch, dass wir Menschen sind, die versöhnt sind mit Gott und dadurch mit dem Leben, die durch ihn heil sind und einen wirklich inneren Frieden gefunden haben. Sind wir bereit, wenn Menschen zu uns kommen? Oder geben wir uns damit zufrieden, dass wir unsere Privatheit, unsere Privatsphäre, dass wir das gut festhalten, unsere Freizeit? Denn eins ist sicher, wenn Gott etwas zu uns sagt und wir tun es, dann kann uns das in unserer Bequemlichkeit ganz schön stören. Wo setzen wir unsere Berufung an? Hinten, nachdem alles, was wir sonst gerne tun oder wollen oder müssen, getan ist? Sind wir bereit, da zu sein und da zu tun und zu arbeiten, wo Gott uns hinstellt? Gott sagt, ich brauche dich als Salz und Licht. Aber alles, was wir tun, hängt auch von unserer Freiwilligkeit, ja von unserem Gehorsam ab. Und deswegen dürfen wir auch aufs Neue sagen, hier bin ich, Jesus. Danke, dass du mich so ehrst, Licht und Salz zu sein. Nimm das, was ich habe, das, was du von mir willst. Das mag Geld sein, das mag mein Wissen sein, meine Fertigkeiten und Gaben, meine Liebe für Kinder, meine Zeit, meine Kraft, meine Fantasie. Stellen wir uns mit allem, was wir sind und haben, ganz Gott zur Verfügung? Kannst du sagen, ich will keine Einschränkungen mehr machen, nimm es. Das zweite ist, öffnet eure Hände. Auch das heißt, dass wir geben. Es heißt Zeit, Kraft und Geld. Wenn wir einen besonderen Gottesdienst veranstalten, dann kostet das Zeit, Kraft und Geld. Wenn wir zur Gemeindefreizeit fahren und alle mit können, dann kostet das Zeit, Kraft und Geld. Und das ist okay. Jeder kann mit, ganz unabhängig, ob er sich das gerade leisten kann. Das ist Gastfreundschaft. Das ist das, was Gott von uns möchte. Christen sind Menschen, die nicht zuerst auf ihr eigenes bedacht sind. Und sie können es sich leisten, großzügig, gastfreundlich und einsatzbereit zu sein. Eine junge, fünfköpfige Familie bekam Besuch von einer Studentin. Das Amt hatte ihren BAföG-Antrag verloren und sie hatte nur noch wenige Euro auf dem Konto und einen leeren Kühlschrank. Ohne viel Worte zu machen, sahen sich die Eltern an, bestreiften ihre Küchenschränke und packten der jungen Frau ein Care-Paket. Eigentlich mussten sie selbst jeden Cent dreimal rumdrehen. Und sie rechneten nicht auf. Offene Hände, offene Augen. Jeder mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und schließlich öffnet euren Mund. Ich habe eine Geschichte aus dem Buch von Donald Miller, Blue Like Jazz, gefunden. Sie handelt von Penny und Nadine. Beide studieren an einem College in Portland. Ein College, das für seine Ablehnung des Glaubens bekannt ist. Als Christen dort einmal eine kleine Osterfeier veranstalteten, protestierten andere Studenten, kamen besoffen zu der Feier und schlachteten in diesem Raum ein Lamm. Penny war die Tochter von Hippies, die mit Drogen experimentierten. Ihre Eltern trennten sich, als sie 11 war. Die Mutter lebt inzwischen auf den Straßen von Seattle und ist mental völlig daneben. Nach langem Drogenmissbrauch. Penny befreundet sich mit Nadine, die das glatte Gegenteil darstellt. Und Nadine erzählt Penny, wie viel ihr... Sie stammt aus einer reichen schottischen Familie, deren Stammbaum bis zu den Stuarts reicht. Penny ist überrascht, dass sich Nadine für ihre Lebensgeschichte interessiert und ihr zuhört. Und Nadine erzählt Penny, wie viel ihr Jesus bedeutet. Mit Jesus konnte Penny nichts anfangen. Sie stellte sich vor, wenn die ganze Christenheit eine Person wäre, dann müsste diese Person sie verachten und verurteilen. Mögen könnte sie sie auf keinen Fall. Und Penny wunderte sich, dass Nadine sie offensichtlich mochte. Später sagte sie, Nadine habe ihr nie etwas verkaufen wollen, auch Gott nicht. Aber sie sprach von Gott, als ob er ein echtes Gegenüber sei. Jemand, der mit ihr spreche und der sie mochte und akzeptierte. Nadine passte nicht in die Schublade frommer Leute, die Penny bisher kennengelernt hatte. Nadine wurde zu Salz und Licht für Penny. Sie lud Penny ein, mit ihr das Matthäus-Evangelium zu lesen. Sie lasen und aßen dazu Schokolade. Penny meint, die Bibel sei so richtig gut erst mit Schokolade. Es müsse auch Schokolade sein, nicht etwa Salat. Jesus wird ihr immer vertrauter. Ihr wird klar, dass er der Herr ist. Sie kann sich sogar vorstellen, dass Jesus sie mag. Aber dadurch ist sie noch nicht gewonnen. Eines Abends nach einer Party ist sie völlig bekifft und betrunken. Da sagt Gott zu ihr, du, ich habe ein besseres Leben für dich, für jetzt und für ewig. Sie denkt, das sind die Drogen, aber sie weiß, es sind nicht die Drogen. Sie bittet Gott, er möge es noch einmal sagen, aber das tut er nicht, denn sie hat es ja schon beim ersten Mal verstanden. Ein paar Nächte später ist sie nüchtern und sie weiß, dass man große Dinge nüchtern beschließen soll. Sie betet, bittet Gott um Vergebung für ihr verkorkstes Leben und wurde Christ. Die Geschichte erklärt sich selbst, oder? Ein offenes Herz, offene Hände und Worte, mit denen wir von Jesus erzählen, der uns zu Salz und Licht gemacht hat, der seinen Namen auf unser Leben schrieb und dadurch so wertvoll machte und uns dadurch auch diese Chancen gibt. Ich fasse zusammen. Salz und Licht sind elementare Dinge im Leben. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist eine Feststellung. Dazu brauchen wir keine besonderen Zeugnisse, keine Aufnahmeprüfung. Einzige Voraussetzung ist, Gottes Kind zu sein. Bleibt aber Salz im Salzstreuer und Licht unterm Scheffel, dann kann es nichts ausrichten. Daher macht euch auf den Weg. Mit offenem Herzen, offenen Händen und einem offenen Mund. Amen.